Unter den Linden. Der Phoenix-Tag aus dem Herzen der Hauptstadt mit Michael Hirz.
Die fetten Jahre sind vorbei. Das war vor Jahren der Titel eines erfolgreichen deutschen Spielfilms. Doch wenn man in diesen Tagen davon redet, dass die guten Zeiten hinter und nicht vor uns liegen, dann denken die meisten Menschen eher an die wirtschaftlichen Aussichten. Und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden, dem Phoenix-Gespräch aus Berlin. Die konjunkturelle Party der letzten Zeit, der letzten Jahre wirklich vorbei? Ist Deutschland auf dem Weg in eine Krise, die andere Länder in Europa, aber auch in Übersee schon längst erreicht hat? Geht der Wirtschaft angesichts der Euro-Krise, angesichts von Staatsverschuldung und weltweiter Konjunkturflaute langsam die Luft aus? Darüber wollen wir heute bei Unter den Linden sprechen und das sind meine Gäste. Bei uns ist wieder einmal, muss ich sagen, Martin Kannegießer, Unternehmer und Präsident des Bundesverbandes, des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Entschuldigung. Herzlich willkommen. Und ebenfalls ein häufiger und gern gesehener Gast bei uns ist Hubertus Heil, lange Jahre Generalsekretär der SPD und jetzt stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion der SPD. Herzlich willkommen auch Sie. Herr Kannegießer, morgen treffen sich hier in Berlin die Arbeitgeber zu ihrem jährlichen Konvent. Da geht es um die allgemeine Situation. Spielt eigentlich da morgen bei dem Arbeitgebertag auch eine Rolle, was im Augenblick die Gemüter in diesem Land in besonderem Maße beschäftigt, nämlich der Rechtsradikalismus und der rechte Terrorismus? Ist das ein Thema für die Wirtschaft?
Es wird morgen ein Thema sein, weil morgen ein wichtiger Teil natürlich auch der Dialog mit der Politik sein wird. Es sind alle Parteivorsitzenden eingeladen und ich denke, dass man dann über dieses Thema auch wird sprechen müssen. Die Wirtschaft ist davon natürlich nicht direkt, aber indirekt betroffen, weil wir von Weltoffenheit leben. Unser Land, unsere Wirtschaft, speziell aber unsere Industrie, die ich vertrete, Metall-Elektroindustrie, die ist weltweit präsent. Wir haben 3,6 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Deutschland und 1,5 Millionen in unseren ausländischen Betrieben. Die sind Teil von uns. Und eine unserer großen Perspektiven wird es sein und war es, wird es aber in Zukunft noch mehr sein, ganz international uns aufzustellen. Und da sind solche Ereignisse natürlich schockierend. Und sind für uns einfach immer wieder eine erhebliche Störung. Wenn Sie die englischen Zeitungen in diesen Tagen lesen, was da über Deutschland geschrieben wird und wie es geschrieben wird, und das ist natürlich für uns eine erhebliche Bemühungen, hier immer wieder unser Bild zu korrigieren, die Zerrbilder, die dadurch verursacht werden, wieder richtig zu stellen. Insoweit ist es natürlich auch für uns ein unmittelbares Thema, abgesehen von dem, dass es für jeden Mitbürger ein Thema ist.
Gibt es eigentlich in der Politik, bei den demokratischen Parteien, bei den Bundestagsparteien, in der Frage der Bekämpfung des Rechtsterrorismus einen Grundkonsens, der steht, der fest ist?
Ich finde, das muss ihn geben, weil wir tatsächlich erstmal das benennen müssen, wie es ist. Wir haben organisierten Rechtsterrorismus in Deutschland. Wir haben feige Morde erlebt. Und ich finde es immer etwas verstörend, wenn ich in der Presse so verharmlosende Begriffe wie Dönermord lesen muss. Deshalb ist das Erste, dass die demokratischen Parteien erstmal gemeinsam aussprechen, was ist. Wir haben, und das ist von einigen unterschätzt worden, Rechtsterrorismus in Deutschland, den wir bekämpfen müssen. Da wird es morgen im Deutschen Bundestag auch eine Debatte geben, auch, glaube ich, eine gemeinsame Entschließung aller demokratischen Parteien. Es gibt aber im Detail auch Dinge aufzuarbeiten. Da muss man auch selbstkritisch befragen, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist. Das ist, glaube ich, Verpflichtung auch den Opfern gegenüber, dass wir klären zum Beispiel, was bei den Sicherheitsbehörden nicht gut gelaufen ist. Und es passt auch nicht in die Zeit, wenn gerade in solchen Zeiten gegen Rechtsextremismus nicht ausreichend vorgegangen wird, wenn es beispielsweise um Vorbeugung und Prävention geht und wenn bei der Bundeszentrale für politische Bildung gekürzt wird, wenn Programme gegen Rechtsextremismus zusammengestrichen wurden, dann passt das nicht in die Zeit. Deshalb, es gibt einen großen Grundkonsens, den muss es auch geben aller Demokraten. Wir streiten uns im tagespolitischen Geschäft über wichtige Dinge, aber eins muss klar sein, wir verteidigen gemeinsam eine offene Gesellschaft und dafür braucht dieser Staat, diese demokratische Gesellschaft, auch die notwendigen Instrumente, um sich gegen diese Erscheinungen wirksam zur Wehr zu setzen. Und darüber muss dann auch diskutiert werden. Da gibt es im Detail auch Auffassungsunterschiede, aber ich hoffe, dass über die Betroffenheitsbekundungen hinweg wir wirklich einen Schub in die Debatte bringen, was die Bekämpfung des Rechtsextremismus
betrifft. Aber zumindest in der Sache, in der Grundausrichtung gibt es einen Konsens der demokratischen Parteien. Also das entzieht sich da dann auch wenigstens in dem Gesamtansatz dem Parteienstreit.
Ich hoffe das. Wie gesagt, es gab in der Vergangenheit Auffassungsunterschiede. Da sind Programme zusammengestrichen worden, auch durch diese Bundesregierung. Da ist vor einigen Jahren die Abteilung Rechtsextremismus beim Bundesamt für Verfassungsschutz aufgelöst worden. Und man muss jetzt erkennen, wir haben vielleicht alle miteinander einige ein bisschen mehr unterschätzt, was da ist. Ich hoffe nur, dass es gemeinsam gelingt, nicht nur, wie gesagt, gegen Rechtsterrorismus vorzugehen, sondern vor allen Dingen die Basis zu ächten, auf der das Ganze stattfindet. Und das ist Fremdenfeindlichkeit in diesem Land, das ist Rassismus und das muss man als solches jetzt auch benennen und darf jetzt nicht nur Empörung äußern, sondern muss an die Ursachen der ganzen Sache ran.
Kann eigentlich die Wirtschaft einen eigenen Beitrag leisten, auch in diesem Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus und Rechtsterrorismus. Sie haben eben darauf hingewiesen, die deutsche Wirtschaft ist in besonderem Maße als exportorientierte Wirtschaft auch darauf angewiesen, dass das Bild im Ausland eben möglichst unbefleckt ist. Aber es gibt natürlich auch innenpolitisch, Sie haben gerade davon gesprochen, dass Sie über 3 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrer Industrie oder in der Industrie haben, die Sie vertreten. Auch da sind ja viele, die also ausländische Wurzeln zumindest haben. Gibt es da eine gesellschaftspolitische Aufgabe, der sich auch die Wirtschaft und die Arbeitgeber stellen und stellen müssten aus Ihrer Sicht?
Ich denke, alle gesellschaftlichen Gruppen haben hier eine Verpflichtung, in besonderer Weise die Betriebe, denn in den Betrieben arbeiten wir Schulter an Schulter. Und deshalb ist die Integration eine wichtige Aufgabe, die sich eben sehr stark in den Betrieben auch vollzieht, wie man miteinander umgeht, wie man sich behandelt. Und es gibt sehr viele ja auch sehr gute Beispiele von Unternehmen, die hier in der Vergangenheit und auch jetzt vorbildliche Arbeit geleistet haben und sich wirklich darum bemühen, im Betrieb selbst, aber auch im unmittelbaren Umfeld etwas für die Integration und für das gegenseitige Verständnis zu tun.
Gibt es denn da so ein koordiniertes Vorgehen auch? Also dass man sagt, da schalten sich vielleicht auch Unternehmen zusammen oder da hat der Verband auch so eine
Möglichkeit? Ja, das passiert zusammen in dem Sinne eine feste Institutionalisierung nicht, aber Unternehmen und die Verbände sprechen darüber und machen Veranstaltungen dazu. Aber die konkrete Umsetzung ist dann natürlich immer Aufgabe in den Betrieben, der Geschäftsleitungen, der Firmen, der Betriebsräte, hier konkret dann etwas zu bewirken. Und wir, wenn wir in den anderen Ländern der Welt tätig sind, wir müssen natürlich immer wieder versuchen aufzuklären, weil hier natürlich dann auch sehr viel Schieftöne reinkommen. Ich habe vorgestern die Daily Mail gelesen, das ist nicht gut, was die daraus machen. Das ist dann
aus diesen Vorgängen,
ja, aus diesen Vorgängen, dieses zu schildern und die ist alles in Ordnung. Aber in dieser Form dann gleich Verallgemeinerungen zu treffen, Ressentiments zu schüren, das hilft ja nicht. Das verschärft das Ganze eher nur und da müssen wir sicherlich immer wieder versuchen, soweit man das überhaupt kann, auch in den einzelnen Ländern und soweit man darauf einwirken kann, auf die dortigen Publikationen, einzuwirken, dass hier nicht pauschalisierende Ressentiments geschürt werden, die das Ganze im Grunde ja nur noch verschärfen können.
Wie sollte man mit der NPD umgehen? Wäre das zum Beispiel eine der vielen möglichen Maßnahmen, dass man die Partei verbietet und damit versucht, eben auch sozusagen den Sumpf auf die Weise trocken zu legen?
Kein Mensch glaubt, dass ein Parteienverbot allein schon das Problem löst.
Nein, als ein Instrument unter vielen.
Ich sage, es ist ein Instrument von vielen. Ich finde es richtig, dass man jetzt offensichtlich, wo in der Union da Bewegung ist, seit dem CDU-Parteitag, auch die Gespräche zwischen Bund und Ländern sucht, um ein solches Verbotsverfahren zu prüfen und dann auch erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Man muss ja sehen, da ist eine Partei, die das Privileg demokratischer Parteien missbraucht um eine Plattform zu sein, um kämpferisch gegen die freiheitliche Ordnung in diesem Land vorzugehen. Und insofern finde ich, ist der Mühe wert. Wie gesagt, das muss gut vorbereitet sein, es wird dauern, wir wissen, was dafür notwendig ist, zum Beispiel V-Leute zurückzuziehen aus dieser Partei, das hat das Verfassungsgericht klar gesagt. Und deshalb finde ich es richtig, dass man jetzt gemeinsam diesen Anlauf unternimmt. Aber noch wichtiger finde ich, und deshalb finde ich gut, Herr Kanne-Gießer, dass Sie deutlich gemacht haben, dass es wichtig, dass der Staat sich darum kümmert, der demokratische Staat, aber dass man das nicht allein an den Staat delegieren kann. Es macht ja keinen Sinn, überzeugte Neonazis sozusagen in der Diskussion vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Die haben oft ein sehr geschlossenes Denkgebäude, sondern andersrum wird ein Schuh draus. Wir müssen die Mehrheit in diesem Land für Demokratie gewinnen. Und die Resignation vieler Menschen, die Abstinenz, auch das Gerede manchmal über unseren demokratischen Staat, das macht mir schon Sorge. Nochmal, ich glaube nicht, dass jetzt irgendwelche Nazis davor stehen, diese Republik zu übernehmen. Aber sie haben sich schon festgesetzt in einzelnen Regionen Deutschlands. Und das ist schon viel. Da geht es natürlich auch um die Frage, wie wirkt das auf Menschen in anderen Ländern. Aber es ist nicht eine Sache, wo es um das Image Deutschlands allein geht. Es geht um uns selbst. Und die Frage, ob wir als offene Gesellschaft uns damit abfinden, dass wir diese verfestigte Form von Rechtsextremismus haben, dass wir auch bis in die Mitte der Gesellschaft Gerede haben, über Fremde in diesem Land oder vermeintlich Fremde, die dann, wenn diese Worte immer radikaler werden, irgendwelche Wirrköpfe dann auch zu Taten verleiten. Das ist nicht zu tolerieren und da muss eine Grenze sein. Das ist gut, wenn wir als Staat darauf reagieren, aber wenn die Gesellschaft, Arbeitgeber, Gewerkschaften, alle Menschen, die Verantwortung übernehmen, sich fragen, was kann man eigentlich beitragen? Und da gilt für mich das sogenannte Fisherman's Friends Motto aus der Werbung, sind die zu stark, sind wir zu schwach. Das heißt nochmal, nicht einen überzeugten Neonazi bequatschen, das ist so sinnvoll wie eine Parkuhr voll zu reden, den wird man nicht überzeugen, sondern die Mehrheit für Demokratie zu gewinnen. Und wir erleben ja gerade, dass die sich in Regionen festsetzen oder es versuchen, sehr gezielt, in denen demokratische Strukturen, zivilgesellschaftliche Strukturen eher schwach sind. Und das kann man diesen Regionen nicht zumuten, sie mit diesen Nazis alleine zu lassen. Und deshalb braucht es eine gemeinsame gesellschaftliche Anstrengung zwischen Staat, Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften, um tatsächlich zu sagen, bei allen Meinungsunterschieden in vielen Bereichen, es gibt bestimmte Dinge, auf denen wir gemeinsam stehen. Das sind die Grundwerte des Grundgesetzes, das sind die Menschenrechte. Und das ist der Anspruch, dass kein Mensch, nur weil er zum Beispiel eine andere Hautfarbe hat, sich in diesem Land irgendwie fürchten muss. Und leider Gottes müssen wir feststellen, ist dieser Anspruch im Moment nicht erfüllt. Und ich muss sagen, das erfüllt mich mit einer gewissen Scham, dass wir in einem Land, in dem sowas täglich übrigens passiert, auch an Übergriffen, schon fast zur Tagesordnung übergegangen sind. Das ist ein Wachruf, den wir jetzt wahrnehmen müssen aus diesen Entwicklungen.
Aber offensichtlich haben ja viele in Politik, in Medien, in der Öffentlichkeit auch diese Gefahr bislang eher unterschätzt. Es sind ja Dinge passiert, die, glaube ich, keiner weder hier am Tisch noch darüber hinaus für möglich gehalten hat.
Herr Ritz, ich will einmal sagen, ich habe mir in den letzten Tagen eine Frage gestellt. Es gab ja immer welche, die gewarnt haben. Das Ausmaß war uns allen nicht bekannt, das ist klar, aber es gab ein paar, die Jahr für Jahr auch Statistiken und Untersuchungen über solche Strömungen berichten. Wir haben oft nicht aufmerksam gehört. Ich habe mir einmal vorgestellt, wenn diese Neonazis, und so muss man sie nennen, oder Nazis, wenn die nicht sozusagen Menschen am Rande der Gesellschaft zu Opfer gemacht hätten, sondern wie die Linksterroristen der 70er Jahre führende Personen aus Wirtschaft oder Politik angegriffen hätten, hätten wir möglicherweise eine andere Aufmerksamkeit. Gott möge verhüten, dass das so ist. Aber wir dürfen auf dem rechten Auge nicht blind sein. Da hat sich was festgemacht, was diesem Land schadet in der Außenwirkung, das haben Sie beschrieben, aber was wir uns unser Selbstwillen nicht verharmlosen dürfen.
Nun sind wir in einer Situation, wo eben auch wir feststellen müssen, dass diese Gesellschaft überaltert. Die Wirtschaft, die im Augenblick noch kräftig brummt, klagt über Fachkräftemangel, über Arbeitskräftemangel. Eine Möglichkeit, damit klarzukommen, wäre ja auch die Anwerbung von Arbeitskräften. Wird das eigentlich durch die Vorgänge, die wir im Augenblick erleben, schwieriger?
Alles, was das Bild Deutschlands verdüstert, einen Schatten darauf wirkt, alles, was an Lebensbedingungen hier geschaffen wird, die Attraktivität, die spielt natürlich dabei eine ganz große Rolle. Und ich zitierte eben Daily Mail, in derselben Zeitschrift, in derselben Zeitung wurde also dargestellt, das Problem, dass immer mehr Ausländer in England, immer mehr Ausländer den Inländern die Arbeitsplätze wegnehmen. Also wenn es Spannungen in der Gesellschaft gibt, wenn Arbeitsplätze sind, aus einem solchen Sumpfgemisch, ist ja in den 30er Jahren das auch entstanden, weil auch die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse schwierig waren, problematisch waren, viel Unglück geschaffen haben. Also wir müssen versuchen, einfach unser Land, unsere Gesellschaft weiter in Ordnung zu halten, nicht nur den Anfängen zu wehren, sondern wirklich alles zu tun, alle Kräfte zusammenzuführen, die ein Auseinanderfallen der Gesellschaft verhindern. Das ist unsere Aufgabe. Und dann sind wir natürlich auch attraktiv auch für andere Bürger. Jetzt zum Beispiel, wir müssen uns mehr und mehr als europäische Unternehmen empfinden. Das ist leicht gesagt, aber wenn man es mal schafft, diese Schwelle zu überspringen, geht das. Es ist auch unser Problem letztlich, wenn in Spanien 40-50% Jugendarbeitslosigkeit ist. Wir sind heute, Europa ist unser Heimatmarkt, und das kann uns nicht kalt lassen und sagen, geht uns nichts an. Das wird früher oder später auf uns zurückschlagen. Also überlegen wir, und einige Unternehmen und Verbände haben damit angefangen, nicht in dem Sinne wie vor 50 Jahren Gastarbeiter anzuwerben, das ist nicht das Problem, sondern Sprachkurse anzubieten, sie zu fördern, in unseren Unternehmen in Spanien versuchen, dieses Problem zu lösen, Ausbildungsstrukturen vielleicht zu schaffen, die es in der Form, wie wir sie hier haben, dort teilweise nicht gibt, aber sie hierher einzuladen, und dann müssen die sich wohlfühlen. Mhm. Und wir müssen die Strukturen dazu
haben. Problem? Haben wir, also hat Deutschland mit seinem Ruf im Augenblick ein Problem?
Nein, das glaube ich nicht.
Das ist ja einmal so eine gewisse Dominanz, also auch
nein,
während
das,
der Euro-Krise
nein,
hat
nein,
sich
das,
Deutschland
das,
dann auch...
Das glaube ich nicht, dass Deutschland generell ein Imageproblem hat. Mhm. Ich glaube nicht. Im Gegenteil, wir sind ein weltoffenes Land eigentlich. Wir sind super. Sehen Sie sich an, die Sommerstimmung, die wir zur Olympiade haben und bei solchen Anlässen. Das war ein heiteres, florierendes Land mit guten also wir sind in Ordnung, also so, da gibt's nichts, ne? also wer uns, das ist ein dunkler Fleck, da müssen wir was dran tun. Der wirkt natürlich in Deutschland besonders potenzieren. Was man sich in anderen Ländern leisten kann, können wir aufgrund unserer Geschichte, müssen wir ganz ganz vorsichtig sein und da wirklich den Anfang. Aber dass generell unser Bild schlecht wäre in der Welt, nein, das glaube ich nicht. Und ganz im Gegenteil, ich denke, Deutschland ist ein starkes und ein gutes Land und ist attraktiv, auch objektiv attraktiv für Bürger, egal woher sie kommen.
Nun Herr Kanigis ja schon angesprochen, die englische Presse, die hat Deutschland sich ordentlich vorgeknöpft, auch im Zusammenhang mit der Euro-Krise jetzt im Augenblick. Da gibt es ja bestimmte Verstimmungen auch zwischen den Ländern, zwischen den Regierungen. Wie hilfreich ist denn dann so eine Aktivität, die im Augenblick von Herrn Henkel ausgeht, dem früheren BDI-Präsidenten, der ja populistische Töne anschlägt beim Thema Euro-Rettung? Ist das, wie bewerten Sie das?
Klare Ansage, das ist nicht hilfreich. Da werden auch Stimmungen in Deutschland mobilisiert, die in die falsche Richtung gehen. Und das ist dann spiegelbildlich das, was wir in der britischen Presse erleben. Ich glaube, dass wir begreifen müssen, dass wir die großen wirtschaftlichen Fragen in Zeiten der wirtschaftlichen Globalisierung nicht mehr allein national lösen können. Und auch wenn es unpopulär ist, man muss darauf hinweisen, weil es was mit Aufklärung zu tun hat, dass, Sie spielen ja auf die Euro-Krise an oder wie nennen wir die Krise eigentlich? Die Krise im Euroraum, die Staatsfinanzierungskrise einiger Länder, die Weltfinanzkrise. Dass wir jedenfalls die Antworten, die wir darauf finden müssen, nicht mehr allein nationalstaatlich hinbekommen. Deutschland hat stärker, das darf man auch mal sagen, als andere Länder in den letzten Jahren von der europäischen Integration auch profitiert. 60% dessen, was wir produzieren als Exportnation, geht in die Länder der Europäischen Union. Und deshalb ist es nicht eine mildtätige Gabe, wenn wir uns gemeinsam aufmachen, die Probleme in den Griff zu bekommen, sondern es ist in unserem wohlverstandenen eigenen, auch deutschen Interesse. Also insofern glaube ich, dass all diejenigen, die glauben, dass weniger Europa die Antwort auf die Wirtschaftskrise ist, falsch liegen. Einige auch nicht begreifen, wie sich die wirtschaftlichen Gewichte auf der Welt verschieben, dass Deutschland zwar die größte Volkswirtschaft in Europa ist, das größte Land, aber dass im internationalen Vergleich gerade woanders auch die Musik spielt und wir eigentlich nur eine Chance haben, wenn wir in Europa vorankommen. Ich glaube, Jacques Delors war das mal, den schönen Satz gesagt, Europa ist wie ein Fahrrad, wenn man stehen bleibt, fällt es um. Und das haben einige noch nicht begriffen, die jetzt aus welchen Gründen auch immer Bücher verkaufen wollen und an die europäische Stimmung schüren. Das ist weder in England gut noch in Deutschland.
Ist das so? Will da nur jemand Bücher verkaufen? Immerhin war ja Henkel, also Hans-Olaf Henkel, mal Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Er ist in der öffentlichen Wahrnehmung ja so etwas wie ein Sprachrohr der deutschen Industrie. Fühlen sich eigentlich auch mit diesen Thesen, also zurück quasi zur D-Mark oder zu einem Euroraum, der sehr viel kleiner ist als der jetzige, fühlen sich da von ihm vertreten?
Herr Henkel vertritt uns nicht. Dass einer mal Präsident war, es war noch viel Bundeskanzler. Und daraus kann man ja nicht schließen, dass der uns vertritt. Er ist ein brillanter Kopf und brillanter Denker und bringt vieles auf den Punkt. Das ist seine Meinung. Und Tatsache ist, auch ein intelligenter Mann oder gerade ein intelligenter Mann muss erkennen, dass unsere Zukunft nur in Europa sein kann und in der Weiterentwicklung Europas. Das ist unser Heimatmarkt. Und wir haben ein ganz großes Interesse daran, dass dieser Heimatmarkt erhalten bleibt. Und eine gemeinsame Währung ist ganz wichtig. Jetzt noch darüber zu rechten, ob das zu früh gekommen ist und ob das andere Dinge, das bringt jetzt uns,
dass
der Zug ist abgefahren. Was wir allenfalls daraus als Konsequenz ziehen können, dass wenn die wirtschaftliche Entwicklung und Dynamik und die politische so weit auseinanderklaffen, wie es tatsächlich ist, dass dann eine gemeinsame Währung, dass man dann vielleicht das Pferd am falschen Schwanz, nee, das hat nur einen, also am Schwanz aufgezäumt. am Schwanz, also das ist vielleicht, nee, im Schwanz wäre auch richtig, also am falschen
von
Ende.
Von hinten auf.
Von hinten, Entschuldigung, jawohl, das ist das. Von hinten, jawohl. Okay, das ist also jedenfalls hier, das ist das Problem, dies wirklich enorme Auseinanderklaffen. Denn die Schuldenthematik ist eine, die für ganz Europa gültig ist, aber die Wirtschaftskraft und die Leistungsfähigkeit natürlich ist noch mehr. Wenn die so weit auseinanderklafft, ist das ein objektives Problem. Ich habe das Buch von Henkel leider noch nicht gelesen, aber darauf weist er wahrscheinlich hin, dass das Problem, und das ist ja auch tatsächlich so. Und wir werden eine Menge an wirtschaftlicher Kraft aufwenden müssen, um zu versuchen, diese gemeinsame Währung zu erhalten und zu stützen. Das ist sicherlich richtig. Die Kunst besteht darin, und da hat keiner zurzeit ein Patentrezept. Wann ist der Punkt erreicht, wo man sagen muss, es geht nicht mehr? Es übersteigt unsere Kräfte und schwächt den Stärkeren mehr, als es den Schwachen nützt. Ein solcher Punkt kann auch erreicht werden. Und dann muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Zurück in nationale Währung geht er wieder. Wir zurück zu D-Mark, die Franzosen, in den Franc, das geht nicht. Aber dass man dann über Dinge nachdenken muss, die jetzt noch nicht aktuell sind. Man muss jetzt drüber nachdenken. Aber derzeit darauf zu setzen, die Wirtschaftskraft in diesen Ländern zu entwickeln, das Ganze zusammenzuhalten und die Währung zu stützen, die gemeinsame Währung zu stützen, ich sehe im Augenblick keinen anderen Weg.
Das heißt, da haben Sie Konsens, dass man sagt, also eigentlich muss der Euro so, wie er ist, erhalten bleiben.
Erhalten bleiben, es sei denn, man stellt fest, und die Frage ist wann, dass man feststellt, es wird wirklich die Stärkeren, ist die Kräfte sind so diametral auseinander, es schwächt die Stärkeren dann irgendwann mehr, als es den Schwachen nützt, und dann muss man natürlich Konsequenzen
ziehen. Aber den Zeitpunkt sehen Sie noch nicht erreicht? Oder sehen Sie nicht erreicht?
Ich kann das nicht beurteilen, aber ich denke mal, soweit ich den Überblick, er ist noch nicht erreicht. Wenn ich Italien ist natürlich, also alles, wir haben auch eine Firma in Italien, das ist ja, da sind Strukturen teilweise, da kann, stehen einem schon die Haare zu Berge.
Dazu muss man sagen, dass sie Unternehmer
aber
sind.
Aber die Unternehmen da, was da an Kreativität teilweise ist, an Dynamik, was da läuft, die Ideen dieser Bevölkerung, die Produkte, die von dort kommen, das ist alles, da ist schon noch eine große Vitalität oder ist eine große Vitalität
vorhanden. Wer bremst das? Ist das die Politik in Italien?
In Italien ist das
da ein Reformstau?
Ja, da ist, ja, ganz sicher. Also in Italien möchte ich das so sehen.
Ich finde, dass wir seit 2008, seitdem die Finanzkrise offensichtlich geworden ist, versuchen, Symptome zu bekämpfen. Das ist auch notwendig. Aber dass wir weit noch nicht dabei sind, an die Ursachen der ganzen Veranstaltung ranzugehen. Das betrifft auch die Frage der Regulierung der Finanzmärkte. Da wird seit 2008 sehr viel drüber geredet. Und wenn man sich anguckt, welche Länder aus sehr unterschiedlichen Gründen in Europa in Schwierigkeiten gekommen sind und warum Deutschland bisher besser durch die Krise gekommen ist als andere Volkswirtschaften, dann hat das mit einem zu tun. Wir haben eine breite industrielle Basis. Das haben andere Länder nicht. Irland beispielsweise, kein mediterranes Land, hat allein auf Finanzdienstleistungen gesetzt. Da ist eine Riesenblase geplatzt und auch Irland musste geholfen werden. In Spanien kann man nicht sagen, dass vor der Krise haushalterisch unsolide gewirtschaftet wurde, aber die haben eine riesen Immobilienblase gehabt, die geplatzt sind. Italien ist ganz klar auch mit dem Namen Berlusconi verknüpft und dem, was da in den letzten Jahren an Reformstau aufgewachsen war, bis hin zu ganz unmöglichen Dingen, die demokratiegefährdend waren, so wie das Land von Herrn Berlusconi regiert wurde. Griechenland hat ganz andere Probleme. Es ist ein Defizitland, das keine große industrielle Wertschöpfung und Basis hat, nicht wettbewerbsfähig ist. Und die einzige Konsequenz, die ich sehe, die wir vor allen Dingen ziehen müssen, ist deutlich zu machen, dass wenn man einen gemeinsamen Währungsraum hat, es nicht so geht, dass man dann ganz viele verschiedene nationale Haushalts-, Wirtschafts- und Finanzpolitiken machen muss, sondern wenn man einen Währungsraum hat und nicht will, dass die Volkswirtschaften sich immer weiter auseinanderentwickeln, dann brauchen wir auch den Mut zu sagen, wir brauchen eine gemeinsame Basis für eine europäische Wirtschaftspolitik. Denn wir haben ja eine Mischung aus Finanzkrise und Spekulationen, die auch stattfinden, auf der einen Seite und Staatsfinanzierungskrisen aus sehr unterschiedlichen Entwicklungen. Also aus meiner Sicht muss der Weg dahin gehen. Das heißt übrigens auch, dass man nicht alle Nase lang immer alles Mögliche ausschließt bis zum nächsten europäischen Gipfel, wie das Frau Merkel des Öfteren getan hat. Hinterher macht man es, viel zu spät aus meiner Sicht. Und übrigens untergräbt damit auch das Vertrauen nicht von Finanzmärkten nur, sondern auch der Menschen, die sagen, was macht er denn da auf einmal? Wir haben ja gigantische Summen, die da inzwischen...
Wobei ja Deutschland im Vergleich sehr gut durch die Krise gekommen ist in den letzten Jahren. Ich will das jetzt gar nicht weiter diskutieren, nur irgendwie aufgreifen, was Sie eben gesagt haben, dass Europa dann eben, zumindest im Euroraum, wenn es eine gemeinsame Währung hat, auch die Wirtschaftspolitik und die Finanzpolitik aufeinander abstimmen muss,
ja, stärker. Und vor allen Dingen eins lernt, stärker darauf zu setzen, dass diese Entkopplung von Finanzdienstleistungen, die früher wirklich mal Dienstleistungen für die Realwirtschaft waren, und realer wirtschaftlicher Entwicklung so nicht geht. Ich kann mich gut erinnern, dass vor 10, 15 Jahren, als Deutschland noch als kranker Mann Europas bezeichnet wurde, damals übrigens auch Herr Henkel immer über den Standort Deutschland gesprochen hätten, als er war gerade am Ende, uns Länder wie Irland auch als leuchtendes Vorbild vor die Nase gehalten.
Aber da haben sich ja viele geirrt und wir sind, wie gesagt, noch vergleichsweise gut weggekommen, weil wir eben tatsächlich eine starke gewerbliche Basis haben. Aber diese Abstimmung im Bereich der Wirtschaftspolitik und der Finanzpolitik und möglichst eine gemeinsame europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik, stößt sie sich nicht auch an den unterschiedlichen Mentalitäten? Also im Augenblick leiden ja auch manche Länder darunter, dass sie sagen, naja, die Deutschen mit ihrer Stabilitätsfixierung, die knechten eigentlich all die anderen Länder. Das ist ja auch etwas, was mit dazu beiträgt, dass wir in Europa nicht überall irgendwie gleichermaßen gut angesehen sind, um das mal wirklich sehr, sehr euphemistisch zu bezeichnen. Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass sich die deutsche Stabilitätskultur richtig durchsetzen lässt, und zwar auf dem Weg der Überzeugung und nicht per Diktat der dickeren Portemonnaies?
Nach unserer Meinung wird das nicht anders gehen. Und es gibt in der Tat sehr unterschiedliche Mentalitäten und Einstellungen bezüglich der Stabilität der Währung, hinsichtlich Inflation, Nicht-Inflation. Da sind wir aufgrund unserer Erfahrung, unserer Geschichte, unserer Bevölkerung sehr viel sensibler, als das in anderen Ländern der Fall ist, wo durchaus Inflation nicht als so gefährlich gesehen wird. Wir wissen, dass das das Unsozialste eigentlich ist, was es geben kann, Inflation zu haben. Und die Rolle damit der Zentralbank, die Unabhängigkeit der Zentralbank, die für uns eine Säule ist, auf der unser System ruht, die spielt in anderen Ländern eine geringere Rolle. Sie sind mehr an zentralere Entscheidungsstrukturen. Die Planifikation, die ist in Frankreich, die hat da Tradition. Bei uns hat es immer dezentrale Entscheidungsstrukturen gegeben, marktwirtschaftliche, sozialmarktwirtschaftliche Strukturen. Also solange da die Mentalitäten so unterschiedlich sind, wird das sehr schwer. Und man kann durch Überzeugung, aber da stehen ja politische Kräfte immer dahinter, das ist wahnsinnig schwer. Und man wird sich also nicht populärer dadurch, und das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Aber irgendwann, finde ich, wie in der realen Welt von uns Privaten und von uns Unternehmen, muss man sagen, Leute, wenn ihr unser Geld wollt, Also irgendwo, wenn ihr von uns was wollt, und wir haben zusätzlich die Wiedervereinigung als Prozess zu bewältigen gehabt und haben es noch. Irgendwo muss man dann sagen, Leute, wenn ihr an unser, das ist, ich weiß das in Nordrhein-Westfalen, Bundesland, wo ich herkomme, wenn da eine Kommune Pleite macht, dann kommt die in Ausgleichsstock. Dann kann die also zwar noch eine Menge vorschlagen, aber irgendwo kommt dann jemand von der Zentrale und sagt, wenn ihr das Geld von den anderen wollt, dann müssen wir aber mitbestimmen, dann dürft ihr nicht mehr alleine. Und hier ist das so auch. Also, sagen wir mal, ich weiß, dass wir immer, sagen wir mal, wir müssen immer auf Samtpfoten rumlaufen, aber irgendwo müssen wir auch mal sagen, Leute, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber wenn ihr uns an dieses, uns aus, sag mal, hier Geld ständig von machen, aber dann muss auch, muss nach bestimmten Kategorien, das wird uns nicht beliebt machen, das ist klar, aber es hilft ja nichts.
Aber vielleicht nur ganz kurz dazu, weil sonst,
also, dass jemand, der Hilfe in Anspruch nimmt, die nicht unkonditioniert bekommt, sondern seine Hausaufgaben machen muss, selbstverständlich geht bis hin zur Frage, dass man bestimmte Souveränitäten abgeht. Aber ich habe einen Zweifel. Wir haben ja zwei Arten von Staatsfinanzierungskrisen. Wir haben Länder, die haben sowas wie eine Liquiditätsklemme. Den kann man mit Hilfskrediten auf die Beine helfen, dann können die wieder
alleine
laufen.
Aber sie haben die Wirtschaftskraft.
Genau.
Und wir haben Italien zum Beispiel.
Da muss man hoffen, dass das so ist, aber das ist, oder Spanien beispielsweise. Wir haben aber Länder, die haben inzwischen ein wirkliches Solvenzproblem. Die Konsequenz ist für mich übrigens nicht Insolvenz, sondern die Frage, wie kriegen wir das wieder hin? Da kriegt man mit kurzfristigen Hilfskrediten und ganz harten kurzfristigen Sparauflagen sich selbst nicht aus dem Quark. Wenn ein Land wie Griechenland 170-180% am Bruttoinlandsprodukt Staatsverschuldung hat, dann kriegen die einen Hilfskredit und gleichzeitig sollen sie so sparen, dass die Wirtschaft noch weiter runtergeht.
Das heißt, die brauchen eine wirtschaftliche Perspektive.
Die brauchen Luft und die brauchen eigentlich in diesen Ländern langfristig so etwas wie einen Marshallplan, um die wirtschaftlichen Strukturen wieder aufzubauen.
Aber dann auch mit einem Konzept, wie kommen die
natürlich,
dazu?
Natürlich, gar keine Frage. Und dann müssen wir uns noch darüber unterhalten, wie wir es finanzieren. Mein Vorschlag wäre, oder sowas wie eine Finanztransaktionssteuer, weil das kann man nicht den Steuerzahlern aufhucken, solche Strukturen aufzubauen. Aber dass wir insgesamt mit in einem Boot sitzen und nicht glauben, wir können einen rausschmeißen, das muss klar sein. Weil die das leichtfertig zu tun, das nicht, aber propagieren, unterschätzen, dass wir einen Dominoeffekt haben. Wir reden ja längst nicht mehr über Griechenland, wir reden über Italien, wir reden über Spanien, einige sogar schon über Frankreich an diesem Punkt. Und da muss man aufpassen, was in deutschem Interesse ist. Und ich sage, als Wirtschafts-, als Exportnation ist die gemeinsame Währung, der gemeinsame Wirtschaftsraum in unserem Interesse. Und deshalb muss man den Menschen die Wahrheit sagen. Das heißt, wir werden uns ganz kräftig auch zukünftig über viele Jahre engagieren müssen. Nicht ohne Konzept, nicht ohne Auflagen auch für andere, aber es ist letztlich in unserem Interesse und alles andere halte ich für fahrlässig.
Konzept und die Auflagen, ich glaube, das ist wichtig. Ohne die bleibt es also von einer Kurve bis zur nächsten.
Nun kriegen es nicht hin. Ist Deutschland nicht mehr Exportweltmeister, aber ich glaube Vize-Weltmeister immerhin noch und zumindest im Euroraum ja besonders stark. Stark auch, weil wir einen enormen Überschuss an Exporten haben oder durch die Exporte haben. Das ist aber etwas, was den einen oder anderen vielleicht mit Freude und sogar Stolz erfüllt, aber andere sagen, das ist auch Teil des Problems im Augenblick. Gerade weil die Deutschen so viele Überschüsse erwirtschaften, ist das so, dass andere eben ein entsprechendes Defizit haben. Dann wird als Ursache häufig genannt, ja, das Lohn- und Gehaltsniveau ist einfach in Deutschland zu niedrig. Also wenn die deutschen Unternehmen und Unternehmer ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besser bezahlen würden, wenn wir ein höheres Lohnniveau hätten, dann hätte Europa eigentlich auch ein Problem weniger. Sehen Sie das ähnlich?
Nein, natürlich. Ich halte das für eine sehr gefährliche und kurzsichtige Argumentation. Sie wurde als erste richtig propagiert von Frau Lagarde, heute IWF-Präsidentin, damals französische. Die hat das ja damals also sehr stark. Wir müssen uns immer wieder, ich finde es ein Unding, dass sich also eine deutsche Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ständig mit diesen Dingen auseinandersetzen muss. Unsere Produkte werden ja gekauft, weil es teilweise keine Alternative gibt. Denn wenn es eine gäbe, eine günstigere, würde man sie kaufen. Also wir zwingen keinen dazu, unsere Produkte zu kaufen, sondern wir haben derzeit ein wirklich gutes, und daran haben wir verdammt hart gearbeitet, über die Jahre ein wirklich gutes, ein sehr gutes Produktfolio. Mit Portfolio, mit Produkten, die zurzeit in der Welt an vielen Stellen nachgefragt sind. Der Wettbewerb wächst, auch aus Regionen, mit denen wir überhaupt noch nicht gewöhnt sind, in Wettbewerb zu treten. Siehe China, das kommt ja erst noch richtig auf uns zu. Aber wir haben im Prinzip noch gute und wettbewerbsfähige Produkte für die ganze Welt. zu sagen, und unser Kostenniveau nach wie vor, unser Kostenniveau, speziell unsere Personalkosten, sind nach wie vor die höchsten der Welt. Wir haben kein Land, was beispielsweise in der Metall-Elektroindustrie, wo die Überschüsse zu 70% erzielt werden, die Exportüberschüsse, die Deutschen. Wir haben kein Land, was also auch nur annähernd gleiche Löhne hat mit den hervorragenden Perspektiven, die wir für die Zukunft unseren Mitarbeiterinnen bieten können, auch gerade den Jungen bieten können. Also daran kann es nicht liegen. Die anderen müssen sich überlegen, dass sie entsprechende Produkte zustande kriegen. Das ist aber, wenn sie mal ihre Industrie aufgegeben haben. Ich sehe das gerade in England, wo ich eine neue Fabrik bauen möchte. Ich sehe das gerade, was die an Strukturen verloren haben. Das kriegen sie gar nicht wieder hin so schnell. Die können also nur, jeder muss seine Stärken jetzt pflegen, die kriegen das nicht mehr hin. Oder das duale Ausbildungssystem, was bei uns über 100 Jahre gewachsen ist. Das also jetzt, die Amerikaner hätten es gerne, alle hätten es gerne. Ja, das kriegen sie doch so schnell gar nicht hin, diese Strukturen. Die sind über Jahre gewachsen und die führen dazu, dass wir eben diese besondere, über viele Jahre, Jahrhundert kann man sagen, gewachsen sind. Und diese Stärken müssen wir weiter nutzen. Wenn wir das künstlich drosseln würden oder indem wir unsere Produkte unattraktiv machen oder zu teuer machen, würde doch genau das Gegenteil passieren, ohne dass es deshalb den anderen besser geht. Denen wird es nicht besser gehen, weil wir unsere, denn ich meine, wo sollen wir denn dann unsere Dinger herkriegen? Ich meine, gut, es gibt auch Autos aus dem Ausland und manche sind ja auch gut, aber unsere sind besser. Und es ist nun mal so. Also es ist der Traum, ja, keine Marken, aber ich glaube, das ist der falsche Ansatzpunkt. Wir müssen den anderen, wir können in die Länder hineingehen, wir können dort Produktionsstätten aufbauen, wir können zusammenarbeiten. Das, wir müssen, wie ich vorhin sagte, unsere Unternehmen müssen europäischer werden und wollen das ja auch. Und daran sollte uns man aber nicht hindern, sondern im Gegenteil die Stärken nutzen, sonst können wir gleich nach China gehen.
Also ich bin auch nicht der Meinung von Frau Lagarde, wir sollten keine schlechteren Produkte herstellen auf der Welt.
Es ist wichtig, dass wir... Ausgangspunkt war das Lohnniveau.
Ich komme gleich drauf. Wir sind zugegebenermaßen, wenn wir es in der Fußballsprache haben wollen, unglaublich stark in Auswärtsspielen. Wir sind mit guten Produkten, Verfahren und Dienstleistungen auf den Märkten der Welt erfolgreich. Und das müssen wir auch weiterhin bleiben, das ist doch gar keine Frage. Und das geht nur, wenn man diese industrielle Basis hat. Von der Grundstoffindustrie bis zur Hightech-Schmiede haben wir einfach eine Wertschöpfungskette, die andere Länder in Europa so nicht mehr haben. Aber ich sage gleichwohl, wir werden uns auch um den Binnenmarkt in Deutschland kümmern müssen, um die Frage, was in Deutschland investiert wird, wie die Investitionsbedingungen sind und auch, dass wir eine angemessene Lohngehaltsentwicklung bekommen. Wir haben ja auf der einen Seite, ich sage es mal etwas plastisch, Industriearbeitsplätze, die im internationalen Wettbewerb stehen. Und wie Sie gesagt haben, nicht mit den niedrigsten Löhnen, sondern wahrscheinlich mit den besten Produkten konkurrenzfähig sind. Viel an Billigproduktion findet woanders in der Welt statt. Aber wir haben eben auch Jobs, die gar nicht mehr so in der Konkurrenz zu Indien, China oder anderen Ländern stehen, sondern die in Deutschland getan werden. Soziale Dienstleistungen von Menschen für Menschen. Und da sehe ich Nachholbedarf in vielen Bereichen. Das heißt, wir brauchen starke Auswärtsspiele und wir brauchen stärkere Heimspiele, weil in den letzten Jahren die Lohngehaltsentwicklung unterdurchschnittlich war. Ich will jetzt nicht exorbitante Lohnabschlüsse fordern, das wäre unverantwortlich. Aber die alte Formel, dass Lohn- und Gehaltsentwicklung Produktivitätsfortschritte plus Inflationsausgleich sein sollten. Das war früher üblich. Und da müssen wir feststellen, haben wir ein paar Entwicklungen, auch in Deutschland, dazu führen, dass die Kaufkraft zurückgeblieben ist. Und das führt eben dazu, dass wir sehr stark von weltwirtschaftlichen Schwankungen abhängig sind. Deshalb sage ich, das eine tun, das andere nicht lassen. Wir brauchen starke Heimspiele und starke Auswärtsspiele, damit wir weiter Meister bleiben.
Aber Sie meinten jetzt, also Sie haben jetzt die Branche von Herrn Kanegisa ausgenommen. Also Metallbranche ist, glaube ich, eine, wo relativ gut bezahlt wird.
Ich will mich jetzt beziehen zum Beispiel auf ganz...
Sie haben ja eher von Dienstleistungen gesprochen und gerade sozialen Dienstleistungen.
Ich bin für Differenzierung. Wenn wir beispielsweise darüber reden müssen, dass wir in Deutschland Mindestlohn brauchen, dann betrifft das weniger den industriellen Bereich. Facharbeiterinnen und Facharbeiter in der Industrie brauchen keinen Mindestlohn. Die haben in der Regel andere Tarifstrukturen. Aber wenn ich mir angucke, dass wir im Friseurgewerbe in Thüringen 3,18 Euro die Stunde haben und dann immer mehr Menschen, die Vollzeit arbeiten, sich ergänzendes Arbeitslosengeld 2 abholen, dann sage ich, werden wir das auch brauchen. Das ist ein Gebot der Würde von Arbeit, dass Menschen, die hart arbeiten, von der Arbeit, wenn sie vollzeitig arbeiten, auch leben können. Und es ist auch eine Frage der wirtschaftlichen Vernunft, dass die Leute ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben, um auch Nachfrage in Deutschland am Binnenmarkt generieren zu können.
Das heißt, Mindestlohn sind Sie außen vor?
Ja, außen vor natürlich für unsere Industrie, speziell für diese Branche. ist es irrelevant, weil also unsere niedrigste Tarifstufe weit über dem liegt, was in der, Diskussion ist. Also die Industrie ist relativ direkt nicht involviert. Indirekt ist sie involviert, natürlich, wir alle.
Bitte? Über Leiharbeit?
Über Leiharbeit auch nicht. Leiharbeit oder Zeitarbeit, denke ich, sind wir auf dem Wege. Das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist unbestritten. Wenn wir nicht alle dieses Prinzip anerkennen würden, dann gäbe es in unseren Betrieben nichts runter und drüber. Wir wollen sie in Motivation erhalten. Also das ist klar, wir müssen sehen, welcher Weg da gegangen werden muss, wie man das erreicht. Und das müssen die Zeitarbeitgeberverbände machen. Und da sind die auch dabei, das zu tun. Ich denke, da wird man einen Weg finden.
Herr Kanegiezer, ich will einen Satz dazu sagen, weil auch da bin ich für Differenzierung. Ich bin der Meinung, dass Zeitarbeit, ich nehme jetzt mal den Begriff, oder Arbeitnehmerüberlassung, wie es im Gesetz heißt, für die Auftragsspitzen von Unternehmen Sinn macht. Aber wir können ja nicht ganz vorbeigucken, dass in vielen Bereichen wir auch miterlebt haben, dass es einen Missbrauch von Zeit- und Leiharbeit gegeben hat. Mit dem Ergebnis, dass es Druck auch auf Lohn- und Gehaltsniveaus gab. Deshalb sage ich, wir sind im Ziel einig, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Aber ich befürchte, dass wir das gesetzgeberisch umsetzen müssen an dieser Stelle. Ich will das nur sagen, weil wir sind in vielem einer Meinung, das mag uns unterscheiden. Ich vertraue sehr stark, wo es funktioniert, den Tarifvertragsparteien. Aber wir müssen feststellen, dass es in einzelnen Bereichen nicht mehr vernünftig funktioniert, weil Arbeitgeberverbände schwächer geworden sind, auch Gewerkschaften schwächer geworden sind. Und für diesen Bereich, glaube ich, brauchen wir sowas wie eine neue Ordnung am Arbeitsmarkt, weil wir immer mehr Menschen erleben, die tatsächlich in prekären Arbeitsverhältnissen leben. Und wie ich finde, da kann man nicht einfach zuwarten und zugucken, sondern muss dann im Zweifelsfall auch gesetzgeberisch den Rahmen abstecken.
Ja, und das muss man sehen, wo man das macht und ob man das machen muss. Denn, sagen wir mal, Eingriffe der Politik in wirtschaftliche Abläufe ist also auf Sicht noch nie gut gegangen.
Und weil es dann die Finanzkrise lehrt gerade, dass Unterlassen der Politik auch nicht die Antwort ist.
Ja, nein, der Finanzkrise, ja, wobei man fragen muss, was ist die Ursache der Finanzkrise gewesen? Die Ursache ist sehr stark in Amerika zu suchen, in der Immobilienkrise, und die ist durch die Politik verursacht worden.
Ja, und also natürlich durch Finanzprodukte. Ich bestreite überhaupt nicht, dass das gegeben hat, aber wir haben natürlich eine Entfesselung in diesem Bereich. Also wetten im Moment auf den Niedergang von Unternehmen und Staaten. Ich finde, dass die Realwirtschaft, die Sie vertreten,
ist stark. Von
denen
das aber da haben viele Fehler gemacht. Ein eigenes Bankensystem. Genau. Verstehen Sie, diese Brüder, die können wir eigentlich, die sind ja auf einem ganz anderen Sektor tätig als wir.
Genau. Ich glaube, da sind Sie sich einig, dass man sagt, also die Realwirtschaft darf nicht abgekoppelt werden von der Finanzwirtschaft. Sie haben eben das Wort gehabt von der dienenden Branche. Ich nehme an, das sehen Sie ähnlich. Genau, dass man da die Verhältnisse wieder auf die Füße stellt, dass die Finanzwirtschaft, dass man nicht sozusagen Geld mit Geld verdient, sondern eigentlich mit Produkten. Aber dafür steht ja auch Herr Kanegiezer. Ein Thema kam heute durch ein Interview der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin nochmal auf, das Thema Kurzarbeitergeld. Wir haben eine Kurzarbeiterregelung, die, glaube ich, über die letzte Krise sehr gut geholfen hat. Die Regelung läuft aber jetzt, soweit ich das sehen kann, Ende des Jahres aus. Sie plädiert dafür, angesichts der konjunkturellen Entwicklung, konjunkturellen Erwartungen, die Kurzarbeiterregelung zu verlängern bis in den März nächsten Jahres, erstmal bis Ende März 2012. Wäre das eine sinnvolle Maßnahme?
Wir halten die für sinnvoll, weil das Problem, wir sind im Augenblick, ist die wirtschaftliche Situation in Deutschland in Ordnung. Und wir hatten noch nie so viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Die ist im Augenblick gut.
Über 40 Millionen, nicht?
41,4 Millionen. Und die Einkommen sind gestiegen. Also wir sind im Grunde in einer positiven, die Konsumlaune zeigt das auch. Die Leute geben, also das ist alles soweit in Ordnung. Aber es wäre auch falsch, die Risiken, die da sind, die von außen auf uns zukommen, die zu leugnen. Und die können eben sehr schnell ausbrechen. Und dann geht's ganz schnell. Und dann müssen wir sehr schnell reagieren können. Und außerdem ist es so, dass die Volatilität, Begriff, den Herr Huber immer verwendet, also die Konjunktur, das Auf und Ab, die Täler, die Täler werden in immer kürzeren Abständen und sind oft auch nur einzelne Firmen, einzelne Branchen betroffen. Also wir müssen sehr schnell anpassungsfähig sein. Und da ist unser Prinzip gegenüber dem, was die Angelsachsen oft verwendet haben, dann Beschäftigung zu sichern, solange das nur geht. Denn wenn Sie mal Fachkräfte, die wir nicht haben, verlieren, oder wenn Sie das kollektive Wissen von Teams verlieren, was wir brauchen, Teams sind immer wichtiger, das kollektive Wissen von dem. Das ist ganz schlecht. Also müssen wir versuchen, Beschäftigung zu halten, solange das sinnvoll ist. Irgendwo ist ein Punkt, da ist es nicht mehr sinnvoll. Aber solange das sinnvoll ist. Dabei ist Kurzarbeit ein Instrument. Unsere internen Anpassungen über die Arbeitszeitkonten ist das Wichtigste. Die Kurzarbeit ist ein wichtiges. Kurzarbeit hat es immer gegeben in Deutschland, aber in der Krise ist eine Erweiterung der Kurzarbeitsmöglichkeiten gekommen, die die Anwendung von Kurzarbeit sinnvoll macht. Wir plädieren deshalb dafür, wir sagen, wir haben ja auch tarifliche Kurzarbeiterregelungen veranlasst. Wir wollen jetzt diese tariflichen verlängern, das macht aber nur Sinn, wenn auch die gesetzlichen entsprechend verlängert werden. Und deshalb sagen wir, macht etwas, was also, sagen wir mal, verlängert wird. Also insoweit stimme ich der Frau Kraft zu.
Sind am Ende der Sendung ein Satz noch dazu?
Olaf Scholz hat mit Gewerkschaften, Arbeitgeber damals in der Krise dieses Instrument erweitert, Kurzarbeitfluss. Frau von der Leyen verkürzt es jetzt, sollte eigentlich bis März laufen. Wir plädieren dafür, wir schreiben es fest ins Gesetz und dann, wenn wir es brauchen, kann das per Rechtsverordnung eingesetzt werden. Frau von der Leyen blockiert noch, wir müssen sie noch gemeinsam dahin drängen. Dazu gibt es ein bisschen Gelegenheit.
Haben
weil
wir
es sinnvoll
auch geklärt,
ist, Arbeit zu finanzieren, nicht Arbeitslosigkeit.
Okay. Wir sind am Ende des Gesprächs. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir haben zwar bewegte, aufgeregte, manchmal fast hysterische Zeiten, aber es war ein sehr ruhiges, sehr sachliches Gespräch. Das macht ja auch Mut, wenn man mit Verantwortungsträgern am Tisch sitzt, die eben so ruhig und konzentriert über die Dinge sprechen, die uns alle im Augenblick bewegen. Ich danke Ihnen für die Teilnahme und Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Guten Abend.